Sex on Air, der WTS-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren E-Rechnungs-Podcast-Folge. Heute wollen wir uns nochmal detailliert mit der europäischen Norm 16931 beschäftigen. Und deswegen sind wir dabei, Andreas Hockelmann und Marcel Müller. Moin zusammen.
Grüß euch.
Moin, Herr Spann.
Ja, jetzt gehe ich mal davon aus, ich kann eingangs- und ausgangsseitig verarbeiten bzw. erstellen X-Rechnungen und Zugpferd. Marcel, da bin ich doch bestens ausgestattet. Also was willst du denn jetzt noch von mir?
Ja, absolut, Jan. Also im Prinzip so provokant wie die letzten vier Folgen schon wieder der Einstieg. Ne? Aber ja, im Prinzip für Deutschland ist das in den meisten Fällen wahrscheinlich so, dass man mit X-Rechnung und Zugpferd ganz gut durchkommt, wenn man die beiden auf jeden Fall schon mal verarbeiten kann. Es ist auf jeden Fall kein Fehler, wenn man beide sehr gut und ordnungsgemäß verarbeiten kann. Das sollte man schon in Deutschland sicherstellen. Nur, und das ist vielleicht der einschränkende Punkt hier an der Stelle, den man direkt auch adressieren sollte. Wir haben ja jetzt im neuen, also neu jetzt in Anführungsstrichen, ist ja jetzt schon ein bisschen älter wieder, aber der damals quasi durch das Wachstumschancengesetz reformiert wurde, haben wir ja im Paragraphen 14 Absatz 1, Schrägstrich auch Absatz 2, haben wir ja nirgendwo drin stehen, okay, nutzt bitte X-Rechnung oder Zugpferd. Es ist ja jetzt nicht auf die Formate beschränkt, sondern was steht da drin? Da steht drin, dass EN-konforme Formate verwendet werden sollen oder Interoperabilität sichergestellt werden muss. Das werden wir sicherlich jetzt auch im Laufe der Folge ja noch irgendwie erörtern, was das heißt und auf Beispiele und auf Ausführungen dazu eingehen. Aber das ist der wichtige Punkt am Anfang. Wir reden nicht immer nur, auch wenn das natürlich überall Thema ist, X-Rechnung, Zugpferd. Wir reden nicht davon, dass man das verarbeiten muss, sondern EN-konforme, also dieser Norm 16931, konforme Formate verarbeiten können muss. Und das ist natürlich in Deutschland X-Rechnung, Zugpferd. Das ist aber zum Beispiel auch, und da sind die Belgier auch an vorderster Front, das ist zum Beispiel auch Peppel bis Billing. Das können auch andere Formate. Ich meine, Faktor X erklärt sich von alleine, weil es halt mit Zugpferd zusammen entwickelt wurde. Aber es wird auch andere Formate, und den Begriff werden wir heute auch, CIOS oder CIOS, wie man es auch immer aussprechen möchte, werden wir auch noch zu Genüge jetzt wahrscheinlich heute bei dem Thema nennen. Da sind halt verschiedene Formate möglich, und wie immer kommt es dann so ein bisschen, und das war ja auch, das ist ja dieser, man könnte vielleicht sogar schon fast sagen, das ist der FDP-Part des Wachstumschancengesetzes, das war ja der Punkt mit der Technologieoffenheit, ne? Die unbedingt rein sollte, die auch bewusst drin ist, ja, dass man technologieoffen in Bezug auf Rechnungskanäle, aber auch Formate ist. So, und ja, das kann immer ein Vorteil oder ein Nachteil sein, aber unterm Strich steht, ich muss mich mit meinen Geschäftspartnern auf Formate einigen, die EN-konform sind oder, und das Wort ist ja gerade, habe ich ja gerade schon benutzt, interoperabel sind. Das heißt im Prinzip interoperabel, ich muss alle Daten, die nach EN-Normen gefordert sind, muss ich irgendwie aus dem anderen interoperablen Format extrahieren können. So, was das vielleicht irgendwann heißt, ist auch noch interpretationsbedürftig, aber das sind die Möglichkeiten, die ich habe. Und das Thema Interoperabilität, das merken wir gerade, ist insbesondere auch im Zusammenhang mit aktuell oder ja bereits verwendeten EDI-Formaten für Mandanten sehr interessant und auch relevant, weil ich habe ja für EDI-Formate, die haben ja eh schon ein Jahr länger, dass ich sie nutzen kann. Also ich kann sie auch in 27 nutzen. Aber wenn ein EDI-Format interoperabel ist, dann kann ich es halt auch über 2028 hinaus verwenden. Und das merken wir halt gerade auch gerade bei unseren Mandanten, dass sie verstärkt mit Anfragen auf uns zukommen, dass wir ihre EDI-Formate, die sie jetzt gerade verwenden mit ihren Geschäftspartnern, dass wir die auf Interoperabilität prüfen sollen, weil das natürlich den Charme hat, dass ich das Format dann einfach weiterverwenden kann und für diese Transaktion kein neues E-Rechnungsformat brauche.
Ja, und als Ergänzung vielleicht, du hast gerade gesagt, ich muss mich einigen mit meinem Geschäftspartner. Ich sollte es auf jeden Fall. Ich finde, das symbolisiert auch nochmal diese Wichtigkeit, ne, dass wir uns einigen, weil diese Technologie- und Formatoffenheit heißt natürlich auch, wenn ich es nicht tue, muss ich alle EN-konformen Formate in irgendeiner Form verarbeiten können. Wir haben beim letzten Mal über Validierung gesprochen. Das heißt, ich muss auch die individuellen Regeln dieser Formate durch meine Software dann abdecken können, um zu prüfen, ist das wirklich EN-konform und habe ich hier eine valide Rechnung? Von daher, du hast es gesagt, technologieoffen kann man positiv oder negativ sehen. Wenn ich mich aber nicht mit meinen Geschäftspartnern einige, dann kommt auf jeden Fall eine höhere Komplexität mit rein.
Jetzt haben wir eher in 1631 als grundlegende Norm immer so genannt und ist ein Riesenbegriff. Andreas, vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen runterbrechen, weil es noch für mich sehr kryptisch ist und wahrscheinlich für viele Hörer, was das genau bedeutet, wie es aufgebaut ist und wie man das ein bisschen besser irgendwie verstehen kann.
Ergänzt mich da auch gerne. Also die europäische Norm besteht im Grunde aus mehreren Teilen. Für uns aktuell, zumindest wenn es nicht um die Entwicklung direkt geht, ist das Wichtigste ist das semantische Datenmodell. Also der erste Teil, der gibt vor, welche Kerninhalte hat eine Rechnung nach europäischem Recht. Das heißt, welche Inhalte können überhaupt beinhaltet sein? Welche Pflichtfelder gibt es, also Pflichtangaben, die beinhaltet sein müssen? Und welche optionalen Felder gibt es? Und wir haben beim letzten Mal auch drüber gesprochen, es gibt Geschäftsregeln, also wie muss so eine Datei aufgebaut sein, damit sie entsprechende Regeln befolgt, also inhaltlich auch konsistent ist. Und das gibt im Grunde dieses semantische Datenmodell mit vor. Das heißt, wir haben hier auch dann diese Zuordnung, die wir beim letzten Mal angesprochen haben, dieser Inhalte zu diesen Business Terms, das heißt, in welche Kategorie, welche Gruppen gehören sie, um dann eben auch in den unterschiedlichen Formaten dieser XML-Struktur zuordnen zu können, welcher BT gehört jetzt in welches Datenfeld. Das heißt, diese Vorgaben leiten sich aus den Vorgaben der europäischen Norm ab.
Genau, Andreas, ich nehme jetzt mal den Ball auf mit der Ergänzung. Ja. Es gibt ja dann auch bevor wir es jetzt gleich vielleicht auch erklären werden, diese ominösen Wertelisten, die ja jetzt immer mehr in aller Munde sind, die ja im Prinzip an sich gar nicht so viel mit der EN-Norm zu tun haben, aber im Prinzip, wo verschiedene Werte vorgegeben werden. Es gibt auch verschiedene Feldkategorien, dass ich zum Beispiel in manche Felder Text eingeben muss. Ich habe bei anderen Feldern Datumseingaben. Also im Prinzip gibt mir die EN-Norm, so wie sie strukturiert ist, ja auch weitere Vorgaben im Sinne weitere zu Geschäftsregeln etc. vor. Zum Beispiel Wertelisten, ich weiß nicht, manche kennen das vielleicht auch unter Codelisten irgendwie, zumindest habe ich den Begriff auch schon vom Mandanten gehört. Das genau wird auch noch mitgegeben durch die EN.
Jetzt sind wir von der EN-Norm tiefer untergebrochen auf die Codelisten gekommen. Andreas, ich lasse jetzt mal nicht locker, erklär doch mal, was das ist. Das ist für mich immer noch so kryptisch.
Ja, also Marcel hat es ja gerade schon gesagt, Wertelisten oder auch Codelisten. Codelisten wahrscheinlich, weil es eben hauptsächlich für Felder da ist, nicht nur, aber hauptsächlich, wo wirklich kodierte Werte eingegeben werden. Das heißt, ich habe einen Code, der mir eine gewisse Information widerspiegelt. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben es in einer anderen Folge schon mal gesagt. Die EN unterscheidet unter den unterschiedlichen Rechnungsarten. Dafür gibt es den Invoice-Type-Code. Das heißt, ich muss da jetzt nicht reinschreiben in dieses Feld, dies ist eine umsatzsteuerliche Gutschrift, sondern es gibt einen dafür definierten Code, 389, der eben das widerspiegelt. Eine normale Rechnung, 380, ist so das gängigste. Und für jede Art der Rechnung gibt es dann einen entsprechenden Code, der in einer Liste, die jetzt gar nicht direkt in der EN ist, sondern auf die wird verwiesen, auch die wird europäisch quasi erstellt, international zusammengestellt, wo dann die Vorgaben sind, darf nur Werte, die darin beinhaltet sind, verwenden für das entsprechende Feld. Ähnliches gibt es auch für zum Beispiel die Art der Leistung. Man kennt das als Unit of Measure vielleicht im SAP-Bereich. Auch da gibt es vorgegebene Werte. Und da ist zum Beispiel auch teilweise die Schwierigkeit, die Werte entsprechen nicht den jeweiligen Systemen. Ist ja klar, ist ja eine, ich sag mal, übergreifend gültige, wir haben eben schon gesagt, technologieoffen oder technologieagnostisch in dem Sinne auch die Norm. Das heißt, ich muss, wenn ich jetzt mein Mapping aufsetze, wenn ich eine solche XML-Struktur befüllen möchte, dann auch dafür sorgen, dass die Werte, die ich in meinem ERP-System habe, entsprechend übersetzt werden in diese vorgegebenen Werte, die die EN für gewisse Felder einfach definiert. Und sowas haben wir auch bei Steuerkategorien. Also Steuerkategorie an sich wird ja so ein Stück weit auch dadurch eingeführt. Also wir haben nicht mehr diese, also zumindest technisch, wir haben ja jetzt nicht mehr wie in vielen ERP-Systemen die Steuerkennzeichen, die dann vergeben werden, sondern es wird wirklich kategorisiert. Das heißt, mehrere Steuerkennzeichen könnten derselben Kategorie zugeordnet werden, um eben abzubilden, wie ist eine Leistung umsatzsteuerlich zu bewerten im Rahmen dieser XML-Struktur.
Andreas, du hast gerade gesagt, es gibt verschiedene Steuerkategorien in der EN-Norm. Marcel, welche sind das denn? Wie sind die aufgebaut und welche Details sind da zu beachten?
Ja, genau. Wir haben da im Prinzip verschiedene Buchstaben, die da als Steuerkategorie hergenommen werden. Ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen am wichtigsten, aber natürlich irgendwie am prägnantesten und deswegen auch ganz vorne da bei den Kategorien steht, ist natürlich S. Die würde ich deswegen auch als erstes nennen, weil im Prinzip fallen hier drunter meine steuerpflichtigen Umsätze. Und zwar beide, sprich sowohl ermäßigt, in Deutschland 7% und halt auch zum Standardsatz 19% in Deutschland, fallen aber beide unter S, das muss man wissen, ja.
Und was mit meinem neuen Lieblingssteuersatz, 0% für PV-Anlagen?
Ja, könnte man natürlich, ne? Klar, also wird natürlich auch eigentlich versteuert und hat auch einen Steuersatz, nur halt 0%, aber bekommt eine eigene Kategorie, ne? Da hat's, in Deutschland ist das ja noch nicht so prominent, außer für diejenigen, die eine PV-Anlage haben, aber bekommt tatsächlich durch die EN-Norm eine eigene Steuerkategorie, und zwar Z. Es gibt darüber dann natürlich auch eigene Steuerkategorien, zum Beispiel für Ausfuhren, auch für Reverse Charge, auch für meine Steuerfreien, die fallen zum Beispiel unter E. Was ich hier vielleicht nochmal so ein bisschen herausheben würde, weil irgendwie sie, also seltsamerweise tatsächlich, ich glaube, in der Praxis würde man immer sagen, okay, bei S muss es doch am meisten Themen geben und so. Gibt es vielleicht auch irgendwann, aber irgendwie in den letzten Monaten war es O, die irgendwie am meisten Fragen aufgeworfen hat. Und O bedeutet eigentlich, also es ist die Kategorie für nicht steuerbar. Das heißt, alle meine nicht steuerbaren Umsätze würden da drunter fallen. So würden wir es natürlich irgendwie lesen, so, wenn man uns das sagt. So, wenn man jetzt aber in die bisherige Norm, also den aktuell gültigen Stand der EN reinguckt, dann kann man eventuell auch wissen oder erraten, warum es im Prinzip zu den Fragen kommt. Fangen wir mal im Prinzip von vorne an. Was für Fragen bekommen wir denn? Bei der Steuerkategorie ist es so, dass häufig von Mandanten die Frage kommt, mir wird ein Fehler ausgespuckt, von zum Beispiel meinem Validierungsprogramm, aber mir wird ein Fehler ausgespuckt, dass ich quasi nicht eine nicht steuerbare Leistung und irgendeine andere Leistung, steuerfrei, steuerpflichtig etc. auf einer Rechnung haben darf. Das ist die mittlerweile, wie gesagt, in E-Rechnungskreisen würde ich schon fast berüchtigt sagen, berüchtigte Business Rule O11, die davon betroffen ist oder die das quasi in dem Moment unmöglich macht. Es gibt dann auch noch andere Regeln, die quasi im Dunstkreis dieser Steuerkategorie E für, ne, Steuerkategorie O für Probleme sorgen. Zum Beispiel kommen da auch Fragen, warum darf ich denn keine Umsatzsteueridentifikationsnummer auf der Rechnung stehen haben, wenn ich das unter O einordne. Also es gibt verschiedene Fragen, die mit O aufgekommen sind. Und das passt auch alles. Also nach dem aktuellen Stand, wie gesagt, gibt es Business Rules, Geschäftsregeln, die das nicht ermöglichen. Jetzt kann man darüber spekulieren, woher kommt das? Und da meinte ich ja gerade schon, so wie sie im momentanen Stand ausgefertigt ist, nimmt sie halt bei dieser Einleitung mit die Umsätze, die nicht steuerbar sind, haben wir dann den Klammerzusatz. Und dieser Klammerzusatz, da steht auch kein zum Beispiel oder unter anderem, sondern da wird konkret Bezug auf einen Artikel, nämlich Artikel 16 Absatz 2 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie genommen. Und was steht dort drin? Naja, da geht es um Warenmuster und Geschenke. So, und dann machen natürlich eventuell diese Business Rules, wo mancher sich heute denkt, naja, warum gibt es die denn? Die machen auch für mich gar nicht Sinn, wenn ich mal zum Beispiel an eine Geschäftsveräußerung im Ganzen oder an Organschaftsfälle denke. Machen die doch gar keinen Sinn, warum gibt es die denn? Aber dann wird es vielleicht ein bisschen klarer, warum es die irgendwann mal, ja, warum man irgendwann mal dachte, dass man sie einführen möchte. Wir hoffen natürlich jetzt dann auf das Update der EN 16931, die ja dann hoffentlich im April kommen soll. Wir haben den Entwurf natürlich schon mal gesichtet. Das sieht auch gut aus, weil zumindest im Entwurf dieser Verweis auf diesen Artikel in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie nicht mehr gibt und auch kritische Business Rules zumindest rausgenommen wurden. Deswegen hoffen wir einfach, dass dann auch die finale neue Version von der EN-Norm, wie gesagt, hoffentlich wird die dann im April veröffentlicht, dass sie dann hier auch für Klarheit sorgt. Aber das ist natürlich irgendwie schon so ein Spezialthema und das ist schon ein bisschen auch interessant, dass es unbedingt Kategorie O jetzt getroffen hat, wo so viele Fragen kamen.
Zeigt das ja schon, dass die Norm zum ersten Mal schon wieder geupdatet wird, dass man eben nicht mit einem statischen Modell weiterarbeiten kann, sondern immer anpassen muss. Wir haben aber jetzt auch, wie du gerade erläutert hast, Marcel, im Bereich der Steuerkategorie O begrüßenswerte Anpassungen, die jetzt da anstehen, zumindest im Entwurf. Andreas, wie gehe ich denn damit um? Was empfehle ich den Mandanten, um eben vorbereitet zu sein auf solche Anpassungen der Norm?
Also zuerst mal, ne, wir gehen davon aus, dass auch in den nächsten Jahren weitere Änderungen vorkommen können. Aus unserer Sicht ist es jetzt so, es gehen immer mehr Länder live, in Anführungszeichen, mit ihrer E-Rechnungsverpflichtung und dadurch kommt natürlich jetzt diese Norm einfach nochmal mehr unter das Mikroskop oder auf den Prüfstand, weil eben jetzt geprüft wird, passt das eigentlich zu jedem dieser europäisch verwendeten Steuersysteme, Umsatzsteuersysteme oder müssen entsprechende Aufweichungen oder Veränderungen passieren. Das heißt, ganz wichtig aus unserer Sicht ist eben, dass die Entwicklungen der europäischen Norm immer verfolgt werden, denn sie ist ja in dem Sinne das Herzstück, was ausschlaggebend ist für die Formate, die es auch am Markt gibt, für die entsprechende Zusammensetzung dann auch der Rechnung. Heißt, wir haben es ja eben schon häufiger angesprochen, die Pflichtfelder, die Geschäftsregeln und so weiter, die beachtet werden müssen. Das heißt, es ist einfach ganz wichtig, dass wir nicht einmal unser Mapping aufsetzen und dann sagen, so, jetzt haben wir Ruhe, jetzt läuft die E-Rechnung, sondern dass wir das im Auge behalten und natürlich auch die Entwicklung, die sich daraus für die entsprechenden gültigen Formate ergeben. Und da muss einfach darauf geachtet werden, ne? Dass auch zum einen natürlich inhaltlich wir das kennen und zum anderen die Software-Systeme, die wir jetzt einsetzen. Wir haben beim letzten Mal über Validierungsanwendungen gesprochen, dass auch die jeweils aktuell gehalten werden, um eben diese Entwicklung auch mitzugehen.
Dann stellt sich auch für mich die Frage, wie geht man damit um, wenn einige, sagen wir mal, deutsche Umsetzungsformate wie Zugfeld Extended Abweichungen von Business Rules haben? Wie gehe ich damit um, Andreas? Was muss ich dazu wissen?
Ja, ist ein schönes Beispiel. Marcel hat das ja eben ausführlich berichtet, welche Probleme zum Beispiel so eine Steuerkategorie O mit den entsprechenden aktuell gültigen Geschäftsregeln dann auch für viele Unternehmen bringen kann. Zugfeld Extended ist in dem Sinne vorgeprescht und hat gesagt, das wollen wir beheben in dem Sinne, dass für dieses Format die Geschäftsregeln nicht gelten. Ja, das heißt, ich kann im Zugfeld Extended, sind die ausgehebelt und ich kann eben Leistungen der Steuerkategorie O, also nicht steuerbare Leistungen mit steuerpflichtigen Leistungen kombinieren und streng genommen akzeptiert ist das Format. Das heißt, es gilt dann als gültige E-Rechnung in dem Sinne, dass ich keinen Formatfehler habe. Jetzt sage ich natürlich zum einen die Schwierigkeit, kann das jeder Validierer erkennen, jede Validierungsanwendung erkennen, dass das jetzt bei diesem speziellen Format möglich ist und dadurch kein Formatfehler vorliegt oder ein Geschäftsregelfehler, weil diese Geschäftsregeln eben ausgehebelt sind. Und zum anderen habe ich dann immer aus meiner Sicht eine Grauzone, ich weiß nicht, ob ihr dazu mehr sagen könnt, aber das Problem, ich bin zwar jetzt formatkonform, aber das Format ist in dem Sinne nicht mehr EN-konform. Das heißt, es ist nicht ganz klar, was dann im Fall einer Prüfung zum Beispiel gilt. Hoffentlich ist es dann ja aber durch das Update, was dann im April kommt, eh kein Thema mehr. Aber auf solche Dinge muss ich natürlich ebenfalls achten.
Ja, genau, Andreas. Das ist genau das Thema, ne? Darüber kann man wahrscheinlich dann auch irgendwelche theoretischen Abhandlungen halten. Ist im Prinzip nur, also der Fall wäre ja jetzt, also den könnte man ja jetzt mal runterbrechen auf, es gibt nur eine Business Rule, die quasi eigentlich unter EN gelten soll, aber in einem bestimmten Format oder bei Zugpferd jetzt sogar in einem bestimmten Profil nicht gilt. Wenn ich Zugpferd Extended nutze, bin ich dann grundsätzlich nicht mehr EN-konform oder nur, wenn ich die Business Rule, um die es geht, nutzen möchte. So. Und das sind einfach Fragen, da können wir jetzt auch keine sichere und endgültige Antwort bieten. Aber das sind Fragen, die sich dann natürlich, wenn Formate einfach geupdatet werden, wo sich dann halt immer noch, jetzt wissen wir, es kommt bald ein Update und das hat Zugpferd bestimmt auch in weiser Voraussicht gemacht, weil sonst würde natürlich auch so ein bisschen der Sinn fehlen, warum sollte man sich jetzt von EN entfernen. Aber natürlich können diese Themen vorkommen, sodass man, wie du schon gesagt hast, halt wirklich immer auf die Updates achten sollte, weil am Ende können sich genau diese Fragen stellen. Und bei Zugpferd haben wir eh schon die Besonderheit, dass halt nur quasi ab der Version hatten wir ja schon 2.0.1 und dann auch nur, also auch nicht alle Profile sind. Ne? Und wenn dann halt, wie gesagt, noch bei Profilen wie Extended, die man bisher als EN-konform gesehen hat, dann so eine Abweichung eventuell hochkommen. Das sollte man einfach im Blick haben und dann sollte man immer gucken, wie man damit umgeht.
Genau, vielleicht als Ergänzung aus meiner Sicht kann man dieses Format weiterhin verwenden. Mir ist zumindest nichts bekannt, dass Zugpferd Extended jetzt nicht mehr als konform gilt, aber du hast natürlich angesprochen, wenn ich jetzt das in dem Fall dazu nutze, die Steuerkategorie O so zu gestalten, wie sie eigentlich aus unserer Sicht gestaltet werden sollte, dann bin ich aus meiner Sicht eben nicht mehr EN-konform. Das BMF bezieht sich ja aktuell darauf, die muss EN-konform sein. Und das habe ich dann aus meiner Sicht nicht mehr eingehalten.
Okay, dann sprechen Mandanten uns immer wieder auch auf Zeichenbegrenzungen an, insbesondere bei Datenfeldern. Welche Erfahrungen habt ihr da? Weil das ist natürlich schon für die Mandanten eine wichtige Information. Darf meine Leistungsbeschreibung jetzt nicht mehr als x Zeichen haben?
Also generell, es gibt natürlich Limitierungen, die durch die EN vorgegeben werden. Das heißt, wir haben teilweise, wir haben es eben angesprochen, diese Codelisten oder Wertelisten. Das heißt, für gewisse Felder ist vorgegeben, welche Inhalte darf ich hier verwenden. Es ist teilweise, Marcel hat es eingangs schon gesagt, eben vorgegeben, was für eine Art Datenfeld ist es. Ist es ein Datumsfeld, dann darf ich natürlich auch nur Datumsformate hinterlegen. Bei Dezimalfeldern ist es durchaus auch so, dass es teilweise Begrenzung der zulässigen Dezimalstellen gibt. Aber uns sind bisher keine Begrenzungen bekannt für entsprechende Textfelder, Freitextfelder, dass es entsprechende Zeichenlängen oder Anzahl von gewissen Zeichen, die das in dem Sinne einschränken, dass man es nicht mehr richtig abbilden könnte.
Im Prinzip würde ich da auch nur ergänzen, also bin ich der gleichen Meinung, aber hier kommt es, glaube ich, drauf an, dass man einfach das wo man Bedenken hat. Weil es wird natürlich immer, das wissen wir auch, es gibt ab und zu die Aussage, es kann Zeichenbegrenzung, es kann Zeilenbegrenzung, es kann Uploadgrößen geben. Das gibt es. Und wir können natürlich jetzt uns auch nicht hinstellen und sagen, das gibt es nicht. Das heißt, was ist das Mittel der Wahl am Ende? Das Mittel der Wahl ist am Ende testen. Ja, weil ansonsten können wir es nicht definitiv sagen. Alles, was wir getestet haben, können wir natürlich sagen. Aber quasi, wenn es da irgendwo ein explizites Datenfeld, normalerweise ist es ja bei Mandanten auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie 5 Datenfelder haben, wo sie sagen, also da will ich jetzt 1000 Zeichen reinhaben. Sondern es gibt dann meistens diese 1-2 Datenfelder, wo sie sagen, wie viel kann ich denn reintragen? Und dann testen wir das einfach. Da setzen wir dann eine Testrechnung auf und dann testen wir das. Und dann kann es um Zeichenbegrenzung im Datenfeld, dann kann es um Rechnungspositionen, also um Zeilen innerhalb einer Rechnung, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, 1000 Excel-Zeilen haben, gehen. Es kann auch vielleicht um die Größe gehen, wenn man es irgendwo uploaden möchte. Also das, darum kann es alles gehen. Aber wie gesagt, das sollte man einmal testen und dann weiß man es auch.
Genau, vielleicht als Ergänzung dazu, diese Limitierungen kommen ja häufig durch die verwendeten Systeme oder Netzwerke. Ja, das heißt, ich habe zum Beispiel in ERP-Systemen teilweise Datenbegrenzungen oder Zeichenbegrenzungen für Freitextfelder. Das heißt, im rechnungsauslösenden System habe ich nicht mehr Platz. Das heißt aber nicht, dass die EAN es nicht zulassen würde. Das heißt nur, wenn ich es im auslösenden System schon nicht habe, kann ich natürlich nicht mehr Zeichen übergeben für das entsprechende Feld. Ähnlich ist, du hast gerade gesagt, irgendwie die Größe gewisser Dateien. Das kommt ja häufig durch entweder dein E-Mail-Programm, weil ich sage, da habe ich eine Begrenzung, weil es sonst nicht versendet werden kann. Das heißt, das ist dann teilweise auch im Einzelfall einfach zu betrachten und wie du gesagt hast, zu testen, wo kommt die Begrenzung eigentlich her? Aus der EN, wie gesagt, ist uns da keine direkte Begrenzung, zumindest für Freitextfelder, bekannt. Was es natürlich gibt, ist diese Begrenzung, wie eben gesagt, schon auf die entsprechenden Wertelisten oder halt Datenformate, die da einfach vorgegeben sind. Und zusätzlich kann es sein, dass die jeweiligen Formate tatsächlich auch noch Einschränkungen vornehmen. Wir haben ja eingangs schon den Size-X-Rechnung angesprochen. Der zum Beispiel nimmt auch eine Beschränkung in dem Sinne vor, dass er zum Beispiel für das Feld der Rechnungsarten, also die Invoice-Type-Codes, ja nur eine Auswahl der vorgegebenen oder zulässigen Werte zulässt. Es gibt eigentlich, ich glaube, aktuell über 60 unterschiedliche Rechnungsarten, die zulässig wären. Die X-Rechnung erlaubt nur 8 dieser, das heißt auch dadurch kann es nochmal zu einer Beschränkung kommen. Die EN gibt also in dem Sinne das Mindestmaß vor und je nach nationaler Umsetzung kann es hier dann nochmal eine Verschärfung geben oder eine Limitierung der einzelnen Felder.
Marcel, wir sind jetzt sehr stark auf deutsche Formate und deutsche Umsetzung, Interpretation der europäischen Norm 1631 eingegangen. Jetzt gibt es natürlich auch SIOS, nationale Umsetzung in allen anderen EU-Ländern. Wie gehen wir denn damit um?
Im Prinzip, ja, macht das Thema ja schon fast rund. Ne? Das geht ja so ein bisschen auch auf deine Eingangsfrage zurück mit X-Rechnung und Zugpferd. Da hatten wir ja auch schon das Thema CIOS oder CIOS, wie auch immer. Wahrscheinlich eher CIOS, weil am Ende heißt es Core Invoice Users Specifications, wenn man es ausspricht. Ich glaube, Andreas hat das vorhin auch schon gesagt. Damit handelt es sich oder es ist definiert als die nationale Ausprägung der EN. Das heißt, in Deutschland ist der CIOS X-Rechnung, das heißt, es ist eine Ausprägung der EN, das heißt, sie ist halt auch per Definition EN-konform und andere Länder haben das halt auch. So, müssen nicht, also nicht jedes Land muss quasi einen eigenen SIOS entwickeln, kann aber. So, wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, an Rumänien, ja, Row SIOS hat wahrscheinlich kaum bisher jemand gehört oder in Spanien Factoré, das sind aber auch Formate, die, wenn sie dann, also wenn sie quasi als SIOS gelten, als nationale Ausprägung auch quasi unter die EN fallen. Und das ist so ein bisschen so auch für mich in dem Bereich immer ein kleines Lieblingsthema, wo ich sage, okay, wir haben in Deutschland, haben wir viel zu tun mit der Verpflichtung. Aber man hat ja nicht nur, also heutzutage macht ja nicht das Business an der Grenze halt. So, sondern wir haben meistens auch viel Business in anderen Ländern. Und klar, wir haben wieder, was ab 2030 kommt, wir haben aber auch nationale E-Rechnungs- und teilweise auch E-Reporting-Vorschriften, wie zum Beispiel in Ungarn. Wir haben Länder mit beidem. Ja, Frankreich soll dieses Jahr anfangen. Polen kommt jetzt dazu. Belgien ist schon dabei. Spanien soll nächstes Jahr dazu kommen. Also wir haben viele Länder. Und da ist immer so ein bisschen, wo ich auch sage, da kann es immer auch Implikationen für die Systeme, die man jetzt aufsetzt, geben. Und es kann vor allen Dingen auch Effekte, die man vielleicht für sich nutzbar machen sollte, geben. Und deswegen am besten auch gleich immer überlegen, okay, habe ich vielleicht auch in anderen Ländern Formate, Kanäle etc., die ich gleich mit abbilden möchte, die ich also gleich von Anfang an mitdenke. So. Und natürlich, das hatten wir jetzt ja auch, haben wir dann auch immer wieder Updates, auch in diesen Ländern, weswegen ich da auch immer empfehlen würde, im Prinzip ja, sich wie so eine Roadmap quasi aufzumachen, wo man sagt, okay, die Länder sind für mich wichtig und da habe ich zum Beispiel quartalsweise immer ein Update, können wir natürlich auch gerne unterstützen bei sowas, aber wo ich einfach immer alle Länder, wo ich Business mache, wo ich Geschäft mache, im Blick habe und immer auf dem aktuellsten Stand bin und weiß, was da E-Rechnungs- und E-Reporting technisch abgeht.
Vielen Dank, Marcel, gutes Stichwort. Jetzt sind wir auch wieder auf dem aktuellen Stand, haben das Thema rund gemacht. Danke, Andreas, danke, Marcel, dass ihr wieder dabei wart.
Danke euch.
Vielen Dank.
Es war mir ein Fest und wenn Sie jetzt Fragen haben, können Sie die wie immer gerne per E-Mail adressieren an podcast@wts.de oder e-rechnungsberatung@wts.de. Vielen Dank.
Tax on Air, der WTS-Podcast.